Seid barmherzig, so wie euer Vater barmherzig ist. Ihr sollt andere nicht verurteilen, dann wird auch Gott euch nicht verurteilen. Sitzt über niemand zu Gericht, dann wird Gott auch über euch nicht zu Gericht sitzen. Vergebt anderen, dann wird Gott auch euch vergeben. Schenkt, dann wird Gott auch euch beschenken. Ein reichliches Maß wird euch in den Schoß geschüttet, festgedrückt, geschüttelt und voll bis an den Rand. Denn derselbe Maßstab, den ihr an anderen anlegt, wird auch für euch gelten. Das habe ich gelesen aus Lukas 6, die Verse 36 bis 38 und darf euch damit ganz herzlich in der Freien Evangelischen Gemeinde hier in Körne begrüßen. Mein Name ist Hanna Stede und ich darf euch heute durch den Gottesdienst begrüßen. Dieser Gottesdienst findet im Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes statt. Und unseren Vater, den möchte ich jetzt auch begrüßen und einladen und beten. Und wem es möglich ist, darf gerne dazu aufstehen. Papa, ich danke dir für diesen neuen Morgen, für den Sonntag, den du uns geschenkt hast. Ja, es ist ein neuer Tag und es ist vor allen Dingen dein Tag. Ich möchte diesen Gottesdienst in deine Hände legen. Ich danke dir für jeden Einzelnen, der heute hier ist, um den Gottesdienst mitzugestalten. Ich danke dir für jeden, der ja heute die Entscheidung getroffen hat, in deine Gegenwart zu kommen und hier in die Gemeinde gekommen ist. Segne du jeden Einzelnen, der hier ist und lass uns spüren, ja, dass du lebendig bist, dass dein Geist hier ist und lass uns heute von dir lernen in der Predigt, im Lobpreis. Danke, dass wir in Frieden hier deinen Namen loben dürfen. Das ist ein Geschenk und wir wollen es annehmen und wir wollen es feiern. Danke, dass du ein guter Gott bist und dass du immer derselbe bist, jeden Tag neu. Amen. Ihr dürft euch gerne setzen. Ja, die Verse, die ich gerade gelesen habe, die sind Teil der heutigen Predigt von Lukas Haug, dürfen sehr gespannt sein. Ich möchte Klaus und Hanna einmal ganz lieben Dank sagen. Ihr seid heute eingesprungen, ganz lieben Dank für euren Dienst. Wurde gerade schon applaudiert, aber ich finde, man kann nicht genug applaudieren. Deswegen, es ist keine Selbstverständlichkeit für euren Dienst, deswegen nochmal ganz lieb extra Dank. Genau, ich habe für euch ein paar Ankündigungen und zwar ist es Sommer. Gerade ist das Wetter so ein bisschen trüb, aber wir haben die Hitze schon erlebt und sie wird auch wiederkommen. Und deswegen gibt es viele tolle Sommerfeste. Und auch wir vom Café Zukunft wird es ein Sommerfest geben. Und zwar am 17. Juli ab 14.30 Uhr im Gemeindegarten. Ich habe gehört, es gibt auch Essen. Ich finde, das ist immer eine tolle Motivation und gehört für so ein Sommerfest auch dazu. Also ganz herzliche Einladung, 17. Juli für das Sommerfest von Café Zukunft. Unsere Kleingruppen werden wieder starten. Die Anmeldungen sind jetzt offen. Ihr dürft also zu Monika rennen und sie bestürmen und sagen, in welche Kleingruppe ihr gerne möchtet. Ich habe gehört, es wurden letzte Woche schon Kleingruppen vorgestellt. Auch heute werden gleich nochmal Kleingruppen vorgestellt und in den nächsten Wochen auch. Also es lohnt sich immer wieder regelmäßig in den Gottesdienst zu kommen, um zu schauen, welche Kleingruppe für euch passt. Wenn ihr euch für eine entscheiden solltet, dürft ihr euch einfach gerne bei Monika anmelden. Semesterstart ist dann am 17. September. Genau, Lukas und Andi dürfen jetzt gerne mal die Zeit nutzen und ihre Kleingruppen vorstellen.
Genau, ich brauche die passende Folie. Genau. Ja, genau, ich werde auch eine Kleingruppe anbieten. Ich habe mir den Titel FAQ rausgesucht, Frequently Asked Questions, habe aber gedacht, das ist mir ein bisschen zu englisch, deswegen habe ich gedacht, ein schönerer Titel wäre Fides Aget Questiones, das heißt übersetzt, das Latein heißt übersetzt, Glaube, der Fragen stellt. Und genau, das ist die Kleingruppe, die ich anbiete. Die biete ich aber nicht alleine an, sondern ich habe Unterstützung gehabt bei der Vorbereitung von diesem netten Herrn mir gegenüber. Vielleicht habt ihr ihn noch nicht gesehen, aber er stellt sich kurz mal vor und sagt, was wir machen.
Genau, Andi Runzheimer mein Name. Ich bin seit circa 2 Jahren jetzt hier in Dortmund, komme aus einer FEG aus dem Mittelhessenkreis und war selbst auf der Suche nach einer Kleingruppe. Haben uns darüber ausgetauscht, was so Glaube für Fragen mit sich bringt und in dem Kontext haben wir gedacht, interessiert das bestimmt noch mehr und ja, sind so zusammengekommen. Ja.
Super, cool, dass du mitmachst. Genau, wir werden uns hier im Gemeindehaus treffen an 6 Terminen. Wir werden intensiv miteinander nachdenken, diskutieren, vielleicht auch mal den ein oder anderen Text lesen und genau, falls du gespannt bist oder dich interessierst für zentrale Fragen des christlichen Glaubens und herausfinden willst, wie man vielleicht über sie nachdenken kann, bist du herzlich eingeladen zu unserer Kleingruppe. Super. Danke.
Lukas, wo du gerade hier bist, Stichwort Taufe.
Ach so,
hast du uns
genau
noch was zu sagen?
Ja, das auch noch. Genau, die nächste Folie. Auf jeden Fall wird es dieses Jahr auch die Möglichkeit geben, sich taufen zu lassen, und zwar am 26.10. Falls ihr jemanden kennt oder falls ihr selbst jemand seid, der noch nicht getauft ist, dann ist das die große Gelegenheit, die Liebe und die Gnade des Dreieinen Gottes mal ganz leiblich intensiv zu erfahren. Ja, die Taufe ist das unverbriefliche Zeichen, das uns Jesus Christus gegeben hat, indem er uns zuspricht, dass wir zu ihm gehören und dass wir Anteil haben an seinem Leben, Sterben, Auferstehen und an seiner Gemeinschaft. Es wird am 21.9. nach dem Gottesdienst eine kleine Infoveranstaltung hier nach dem Gottesdienst geben und am 30.9. um 18.30 Uhr eine Taufvorbereitung. Also herzlich eingeladen, falls du noch nicht getauft bist und dich taufen lassen willst oder falls du jemanden kennst, der, wo du denkst, das ist vielleicht mal gut, dass der getauft wird, herzliche Einladung dafür. Genau.
Ja. Also. Ja, okay, wir haben noch mehr Kleingruppen, wunderbar. Ich habe gesagt, es gibt genug, bitte.
Ja, wir nutzen mal die Gelegenheit, weil wir demnächst auch in Urlaub sind, unsere Kleingruppe vorzustellen. Taufe ist ein gutes Stichwort, denn das hat ja mit Heiligem Geist ganz viel zu tun. Und das ist das, was wir vollkommen motiviert vom christlichen Festival vom Dünenhof mitgebracht haben. Es hat uns super angesprochen, was Heiliger Geist alles in Menschen bewirken kann. Und wir starten eine Kleingruppe mit einem dreifachen Feuer. Bei uns ist oft so, dass wir, wie Hanna gerade sagte, ja, ein gutes Essen kann schon mal viel bewirken. Und das ist bei uns auch so. Wir wollen zusammen kochen, Feuer unterm Herd. Da das in der kälteren Jahreszeit ist, machen wir dann Feuer im Kamin an, essen guten Eintopf. Und es wird Impulse geben und wir hoffen, dass dann das Feuer wirklich so von Gott entfacht wird, dass es brennt im Austausch. Jetzt wolltest du auch noch was sagen? Also seid alle herzlich eingeladen.
Wunderbar, ganz lieben Dank für die Kleingruppenforschung. Ich fand, das klang schon auf jeden Fall sehr vielversprechend. Genau, alleine will ich nicht bleiben und wir in der Gemeinde wollen auch wachsen und das tun wir heute. Deswegen darf ich Heike Lüdemann einmal nach oben bitten. Heike wird heute in die Gemeinde aufgenommen und ich überlasse das einfach mal euch.
Sehr gut. Genau. Heike, du willst Mitglied unserer Gemeinde werden und da haben wir zugestimmt und heißen dich ganz herzlich willkommen bei uns in der Gemeinde. Wir nehmen dich heute ganz feierlich in die Gemeinde auf und das machen wir immer so, dass alle dich nochmal sehen können und auch so, dass wir einen Vers für dich rausgesucht haben und dass ich gleich für dich beten werde, dass wir dich gemeinsam segnen. Und danach gibt's Geschenke. Genau. Heike, ich habe für dich den Vers aus Matthäus 7, Vers 7 rausgesucht. Bittet, so wird euch gegeben. Suchet, so werdet ihr finden. Klopfet an, so wird euch aufgetan. Ich bete. Vater im Himmel, ich danke dir für Heike. Ich danke dir dafür, dass sie Mitglied in dieser Gemeinde werden will. Ich danke dir für ihre Gaben, für die Fähigkeiten, die du in sie hineingelegt hast, für all das Gute, das sie empfangen hat und geben kann. Ich bitte dich dafür, dass du ihr Kontakte, Bekanntschaften und Freundschaften in dieser Gemeinde schenkst, dass du sie begleitest und segnest und unterhältst. So segne dich der dreieine Gott, Heike, der Vater, der Sohn und der Heilige Geist, der Barmherzige und Gütige. Amen. Hier ist deine Mitgliedschaftsurkunde zum Einrahmen und hier ist deine Geschenktüte.
Schön. Heike, ich freue mich. Ich hoffe, ihr euch auch. Wir wollen jetzt gemeinsam in eine Zeit der Anbetung starten. Dabei werden die Kollekte eingesammelt. Die sind heute für die Belange der Gemeinde beschriftet. Mir fällt gerade kein besseres Wort ein. Das macht nichts. Ich finde, bitte. Bestimmt ist ein gutes Wort. Sind heute für die Belange der Gemeinde bestimmt, danke. Genau, ich finde, da steht ja immer so ein, ist immer so eine Folie, wo so viele kleine Wörter draufstehen, wofür das wirklich bestimmt ist. Ich will euch heute mal ermutigen, lest euch das wirklich mal durch. Ich finde, gefühlt jeden Sonntag entdecke ich ein neues Wort und es ist wirklich interessant, wofür das alles haargenau bestimmt ist. Von daher, Ermutigung dafür, gebt reichlich, wenn ihr möchtet, wenn es euch auf dem Herzen liegt. Und Hanna und Klaus werden uns jetzt in den Lobpreis mit hineinnehmen.
Thomas, wir starten mit Hier bin ich. Ja? Das ist jetzt der Spontanität geschuldet, denn wir mussten erst mal gucken, wo was ist und so. Und ich hatte ihn, genau, egal. Das Lied ist mir nämlich wahnsinnig wichtig für heute. Ich nehme uns jetzt einfach mal rein, was bei uns war. Wir haben uns im Auto noch darüber unterhalten, boah, wir fühlen uns eigentlich gar nicht danach. Wir fühlen uns jetzt so reingeschmissen, weil wir erst heute um 9 Uhr dann gehört haben, dass, nein, Viertel nach 8, dass wir hier singen sollen und auch noch Lieder aussuchen sollen. Und das Lieder aussuchen war dann so, man macht es so technisch zum Thema und so weiter, nicht dieses, wow, man will mit viel Gebet und so weiter, wie man sich immer so vorstellt. Ich behaupte, dass wir oft, wenn wir von Gott angesprochen werden, uns unvorbereitet fühlen. In der Bibel antworten die immer mit einem Satz dann am Anfang. Hier bin ich. Das reicht. Ich weiß nicht, wie du dich fühlst, ob du dich völlig unvorbereitet fühlst, denn zu Anbetung gehört auch zu sagen, Gott, ich gebe dir mein Leben. Das bedeutet auch Anbetung. Vor einem Niederfallen zu sagen, du bist der Herr. Und das kann ich manchmal gar nicht. Aber eins können wir alle gemeinsam sagen. Hier bin ich. Und dann fing Gott an zu reden. Und mal sehen, was er dann in unser Herz spricht. Und so lade ich euch ein, mit Gott, ja, zu Gott zu gehen, egal wie du dich jetzt fühlst, und ihm einfach zu sagen, hier bin ich. Und dann wollen wir, ja, erwarten, was Gott uns dabei schenkt. Wer Lust dazu hat und es will, kann dazu gerne aufstehen.
Wir brauchen Klavier. Zum, ja.
Größte Ort. dich zu kommen und in deine Gegenwart zu kommen. Aber hier sind wir. Wir stehen jetzt vor deinem Thron und möchten dich anbeten. Allein durch Gnade stehe ich hier.
Den ersten Teil des heutigen Predigttextes haben wir bei der Anmoderation gehört. Seid barmherzig, wie euer Vater barmherzig ist. Richtet nicht, dass ihr nicht gerichtet werdet. Verurteilt nicht, so werdet ihr auch nicht verurteilt. Vergebt, so wird euch vergeben. Und gebt, so wird euch gegeben. Und das Maß, mit dem ihr andere messt, daran wird man auch euch messen. In der Predigt werde ich mich auf den zweiten Teil des Textes konzentrieren, der jetzt gleich noch kommt und den ich lesen werde, wenn ich die Folie kriege. Genau. Dort heißt es, Jesus gebrauchte noch einen Vergleich. Er sagte, kann ein Blinder einen Blinden führen? Werden nicht beide in die Grube fallen? Ein Jünger steht nicht über seinen Meister. Wenn er alles von ihm gelernt hat, ist er höchstens so weit gekommen wie dieser. Wie kommt es, dass du den Splitter im Auge deines Bruders siehst, aber den Balken in deinem eigenen Auge nicht bemerkst? Wie kannst du zu deinem Bruder sagen, Bruder, halt still, ich will den Splitter herausziehen, der in deinem Auge sitzt, und bemerkst dabei den Balken im eigenen Auge nicht? Du Heuchler, zieh zuerst den Balken aus deinem eigenen Auge, dann wirst du klar sehen und kannst den Splitter, der im Auge deines Bruders ist, herausziehen. In der Predigt konzentrieren wir uns auf zwei Bilder, die Jesus verwendet, oder zwei Vergleiche aus diesem Text. Es sind zwei Bilder und zwei Gleichnisse, zwei Vergleiche. Und in beiden Bildern spielt das Thema Sehen und Blindheit die entscheidende Rolle. In beiden Gleichnissen und Bildern verwendet Jesus ganz wenig Worte. Das sind sehr kurze Vergleiche und Bilder. Und es fällt auf, dass in diesen Gleichnissen und Bildern Jesus vor allem Fragen stellt. Ich habe es mal rot markiert. Drei Fragezeichen. Im ersten Bild fragt Jesus, ob ein Blinder einen Blinden führen kann. Im zweiten Bild fragt Jesus, wie man eigentlich einen Splitter im Auge des anderen sehen kann und dabei blind sein kann für den Balken im eigenen. Jesus stellt Fragen und er stellt damit seine Jünger und Jüngerinnen in Frage. Jesus geht es in diesen Beispielen nicht um Augenkrankheiten. Es geht nicht um irgendwelche körperlichen Einschränkungen, sondern es geht um ganz andere Sehstörungen in unserem Leben. Es geht um mangelnde Einsicht, um fehlenden Durchblick im Umgang miteinander, besonders im Umgang der Gemeinschaft der Jünger und Jüngerinnen. Es geht darum, wie wir andere sehen, wie wir uns sehen und ob wir in all dem vor allem eines sehen, die Barmherzigkeit Gottes. Jesus stellt seine Jünger und Jüngerinnen in Frage, indem er ihre Sicht in Frage stellt. Er stellt ihre Sicht in Frage auf andere. Und damit stellt Jesus auch unsere Einsichten, unsere Ansichten und unsere Umsichten in Frage. Unser Verhalten, unseren Umgang mit anderen. Schauen wir mal ganz genau hin. Zuerst fällt auf, dass in beiden Gleichnissen, in beiden Vergleichen jeweils zwei Personen vorkommen. Ja? Es sind zwei Beispiele und in jedem Beispiel kommen zwei Personen vor. Und alle Menschen in diesen Beispielen haben Sehprobleme. Im Beispiel 1 gibt es einen Blinden und einen blinden Blindenführer. Im Beispiel 2 gibt es jemanden mit einem Splitter in den Augen und jemand anderen mit einem Balken in den Augen. Und im ersten Beispiel ist sozusagen die erste Person ein Blinder. Man könnte auch sagen, weil es ja nicht um Augenkrankheiten geht, im ersten Beispiel ist es jemand, der nicht weiß, wo es hingeht, der nicht sieht, wo der Weg ist, der vielleicht auch gerade nicht sieht, was die richtigen Ansichten sind. Ja, im ersten Beispiel geht es wahrscheinlich um jemanden, der gerade in seinem Leben, in einer bestimmten Situation nicht mehr den Durchblick hat. Ja, das kann einem manchmal so gehen im Leben. Zum Beispiel in schweren Entscheidungssituationen kann einem so die Übersicht, der Durchblick fehlen. Wo geht's hin? Ja, bei Fragen wie, was soll ich studieren, was soll ich arbeiten, wen soll ich heiraten oder wann gehe ich in Rente? Aber dieser Durchblick kann einem ja auch bei Glaubensfragen fehlen. Wenn man sich fragt, was ist denn die richtige Sicht auf dieses oder jedes Thema? Wie soll ich denn mit diesem oder jedem Thema umgehen? Das ist die erste Person aus dem ersten Beispiel. Die erste Person aus dem zweiten Beispiel ist jemand mit einem Splitter im Auge. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt, wenn ihr manchmal mit dem Fahrrad fahrt im Sommer und man durch so eine Gesellschaft von Insekten fliegt, kann es manchmal passieren, dass einem so eine kleine Mücke ins Auge fliegt. Ja? Oder ich weiß nicht, wenn ihr am Strand seid, kann es einem manchmal passieren, dass so ein kleines Sandkorn ins Auge gerät. Und so eine kleine Mücke im Auge, so ein kleines Sandkorn, so ein kleiner Störfaktor, das reicht schon aus, dann fangen die Augen an zu tränen, das andere geht auch nicht mehr auf und man weiß einfach, man muss absteigen. Ja? Das muss man erst entfernen, bevor es weitergehen kann. Im zweiten Beispiel geht es also um einen Menschen mit einem kleinen Fehler, könnte man sagen, mit einem kleinen Splitter. Der hat vielleicht eine bisschen verkehrte Perspektive. Na, eine kleine Störung in den Augen, eine kleine Störung in der Ansicht. Vielleicht ist das jemand, der immer ein bisschen zu ängstlich ist oder zu nachtragend oder zu ungeduldig oder jähzornig oder was weiß ich. Oder vielleicht ist das jemand, der in seinen Ansichten nicht immer ganz konsequent ist, ja? Wo vielleicht mal was in der Ansicht ein bisschen widersprüchlich ist. Beide, sowohl der Blinde aus dem ersten Beispiel als auch der mit dem Splitter aus dem zweiten Beispiel, die haben beide Sehprobleme. Und die brauchen beide Sehhilfe von anderen. Der Blinde braucht Sehhilfe, um den Weg zu finden. Man könnte sagen, er braucht Leitung und Anleitung, einen, der ihn führt. Und der mit dem Splitter in den Augen, der braucht auch Hilfe. Der braucht jemanden, der diesen kleinen blinden Fleck in seinem Auge, den Fehler in seiner Sicht korrigiert. Diese beiden, in jedem Gleichnis, werden von Jesus aber nicht in Frage gestellt. Jesus stellt die beiden anderen, die in dieser Situation sind, in Frage. In beiden Beispielen gibt es nämlich noch eine zweite Person. Der blinden Person im ersten Beispiel, die nicht weiß, wo es hingeht und die nicht weiß, ob sie die richtigen Ansichten hat, steht eine zweite gegenüber, die sie führen will. Der Person mit dem Splitter im Auge steht auch eine zweite Person gegenüber, die ihr den Splitter aus den Augen entfernen will. Es gibt also in beiden Beispielen eine Person, die anbietet, der ersten Person mit ihrer Sehschwäche eine Sehhilfe zu sein. Und genau diese zweite Person stellt Jesus mit seinen Fragen in Frage. Beispiel 1, kann ein Blinder einen anderen Blinden führen? In Frage gestellt wird im ersten Beispiel der Blindenführer, also derjenige, der einen anderen Blinden führen will, der ihm zeigen will, wo der Weg ist, der ihm zeigen will, was die richtige Ansicht ist. Wie wäre es denn, wenn der Blindenführer aber selbst blind ist? Müsste man dann nicht sagen, dass der Blindenführer sogar noch blinder ist als der Blinde, den er führen will? Denn der, der geführt wird und nichts sieht, der weiß ja immerhin, dass er nichts sieht. Ja? Der sieht, dass er nichts sieht. Ja? Darum lässt er sich führen. Der Blindenführer hingegen erkennt offenbar nicht mal das. Der sieht offensichtlich nicht, dass er nichts sieht, sonst würde er nicht versuchen, einen anderen Blinden den Weg zu zeigen und zu führen. Die Blindheit des Blindenführers in diesem Gleichnis ist also größer als die des geführten Blinden. Und sie besteht exakt darin, dass der Blindenführer nicht sieht, dass er auch nichts sieht. Und darin stellt Jesus seine Jünger und Jüngerinnen in Frage. Kann es sein, dass man manchmal ziemlich sicher der Meinung ist, dass man den Durchblick hat, dass man die richtigen Ansichten hat, dass man nicht blind ist. Und dabei ist man gerade darin blind und sieht nichts. Und kann es sein, dass man manchmal versucht, andere anzuleiten und zu führen, ja, die ganzen Blinden, die nicht wissen, was die richtigen Ansichten sind und wo es hingeht. Und kann es sein, dass man tatsächlich noch weniger sieht als sie? Denn man sieht nicht, dass man selbst nicht sieht. Jesus fragt berechtigterweise, wohin wird das führen? Was wird da rauskommen? Werden nicht beide in die Grube fallen? Ist ein blinder Blindenführer, also ist jemand, den es an Einsicht in seine eigene Blindheit mangelt, nicht nur keine Hilfe für den anderen, sondern möglicherweise sogar eine Gefahr für den anderen und für sich selbst? Führt er nicht in die Grube? Und so ist es auch im zweiten Beispiel. Hier wird Jesus jetzt mal direkter. Er spricht seine Jüngerinnen und Jünger ganz direkt an. Du, wie kommt es, dass du den Splitter im Auge deines Bruders siehst, aber den Balken in deinem eigenen Auge nicht bemerkst? Es ist wieder eine ganz ähnliche Situation, merkt ihr vielleicht gerade jetzt. Es ist wieder diese Situation, dass man denkt, man hätte den Durchblick. Man sieht ja immerhin den Fehler des anderen. Man sieht den Splitter im eigenen Auge. Tatsächlich aber übersieht man dabei gerade das Wesentliche. Man übersieht das eigene Sehproblem, die eigene beschränkte Sicht, den eigenen Balken im Auge. Kann das sein, dass ich einen sehr guten Blick dafür habe, zum Beispiel einen sehr guten Blick für die falschen Ansichten des anderen, für das falsche Verhalten des anderen, für die kleinen oder großen Fehler des anderen? Kann es aber sein, dass mir dennoch das eigene riesige Sehproblem, der eigene Balken im Auge, nicht auffällt? Wie kommt es dazu, dass man trotz der eigenen beschränkten Sicht der Meinung ist, man hätte den Durchblick? Doch wohl deswegen, weil man es irgendwie schafft, an diesem riesigen Balken, der vor den eigenen Augen ist, vorbeizusehen. Vielleicht sieht man die Fehler des anderen so gut, weil man sich schon über ihm wähnt und man es schafft, wenn der andere unter einem ist, an dem riesen Balken geschickt unten runter vorbeizuschauen. Vielleicht gelingt es einem so, den anderen und seine Fehler zu sehen und dabei an seinen eigenen Balken vorbeizusehen. Kann das sein? Kann das sein, dass wir uns alle Mühe geben und unsere Augen nach links und rechts verdrehen, um die Fehler des anderen zu sehen, nur um an uns vorbeizusehen? Es könnte sein, dass wir vielleicht deswegen so häufig die Augen über den anderen verdrehen, um an uns selbst vorbeizusehen. Jesus fragt weiter: Wie kannst du deinem Bruder sagen, Bruder, halt still, ich will den Splitter herausziehen, der in deinem Auge sitzt? Und bemerkst dabei den Balken im eigenen Auge nicht. Ihr merkt, dass aus einem schiefen Sehen, aus einer schiefen Ansicht auch etwas folgt, nämlich verqueres Verhalten. Indem man an sich vorbeisieht und bei dem anderen beginnt und bei seinen Fehlern, wenn man das tut, dann handelt man häufig nicht besonders umsichtig und vorsichtig. Häufig fängt man vielleicht an zu befehlen, stillhalten. Lass mich mal sehen bei dir, was da so in deiner Ansicht rauszuziehen ist. Man verhält sich so, als gäbe es nur den Fehler des anderen, und man verhält sich so, als könnte man der Augenarzt des anderen sein. Anstatt auf sich selbst zu sehen und bei sich anzufangen, beginnt man beim anderen rumzudoktern, an dessen Fehler und Ansichten. Was sagt Jesus über so einen Menschen? Das ist ganz schön hart. Er nennt ihn Heuchler. Oder ich finde, wie man auch sehr schön übersetzen könnte, Blender. Ein Blender, darunter verstehen wir ja häufig jemanden, der anderen vortäuscht, dass er besser ist, als er eigentlich ist. Aber ein Blender ist vor allem jemand, der sich selbst glaubt, dass er besser ist als die anderen. Wir blenden uns selbst und die anderen. Wir nehmen uns die gute Sicht auf diese Welt und die anderen, wenn wir an uns vorbeisehen und wenn wir keine Einsicht haben in unsere eigenen Balken, wenn uns die realistische Perspektive auf uns selbst fehlt. Und Jesus schließt dabei auch dann mal ganz konsequent: Zieh zuerst den Balken aus deinem eigenen Auge, dann wirst du klar sehen und kannst den Splitter, der im Auge deines Bruders ist, herausziehen. Arzt, hilf dir selbst. Bevor du an anderen rumdokterst, kümmere dich erst um deine eigenen Augen. Ich finde im Griechischen sehr schön, dass an dieser Stelle das Wort gewählt ist, klar sehen oder durchsehen, also Klarsicht und Durchblick. Gewinne erstmal Klarsicht und Durchblick, bevor du an den Sehschwächen deiner Brüder und Schwestern herumdokterst. Und diese Klarsicht und dieser Durchblick beginnt zuallererst mit dem Blick auf sich selbst. Was lernt man an diesen Beispielen? Man lernt, dass Jesus Christus nachzufolgen heißt, sein Schüler und seine Schülerin zu werden. Und dass die Schule Jesu zuerst einmal eine Schule des rechten Sehens ist. Zuerst muss man richtig sehen lernen, bevor es um die richtigen Ansichten gehen kann. Denn wer nicht recht sieht, kann wohl schwerlich die richtigen Ansichten haben, weil ihm der Durchblick fehlt. Und wer nicht recht sieht, der kann auch weder zur Einsicht führen, der kann andere nicht zur Einsicht führen und der kann auch nicht ihre Ansichten korrigieren, ohne großen Schaden anzurichten. Wer das tut, wer denkt, er sehe schon, weil er sich in der richtigen Ansicht sieht, und das heißt wohl auch immer, ja, die richtige Ansicht ist ja immer die Ansicht über die Falschheit des anderen, wer sich so verhält und nicht auf sich selbst sieht, der ist in den Worten Jesu ein Blender. Wenn du diesem Jesus nachfolgen willst, dann wirst du in seine Sehschule gehen. Willst du diesem Jesus nachfolgen, dann lerne das richtige Sehen von ihm. Gewinne Einsicht über deine eigene Blindheit und lass dir die Augen öffnen für deine eigene Blindheit. So zumindest meine ich es zu sehen. Jesus lehrt uns ein dreifaches Sehen. Er lehrt uns einen dreifachen Blick. Zuerst geht es Jesus um ein Sehen Gottes. So fängt der Bibeltext an. Seid barmherzig, wie euer Vater barmherzig ist. In der Sehschule Jesu werden einem die Augen geöffnet für Gott. Jesus gibt uns Einsicht in das Wesen Gottes. Er zeigt uns das Angesicht Gottes. Das hören wir immer im Segen. Erhebe dein Angesicht auf uns. Gottes Blick sehen. Über Gott kann man ja auch verschiedene Ansichten haben, ob jetzt nun Gott so oder so auf dieses Thema blickt. Doch in der Sehschule Jesu beginnt man am besten nicht beim anderen, sondern bei sich selbst. Wie sieht Gott auf mich? Wie sieht Gott mich an? Dafür öffnet ein Jesus die Augen. Gott sieht dich barmherzig an. Gott sieht dich barmherzig an. Bevor man sich aufschwingt, über die Ansichten Gottes zu sprechen, sollte man bei diesem Augenblick mal innehalten und die Sicht Gottes auf einen sehen. Mich und dich, jeden Einzelnen, sieht dieser Gott an. Er ist ein Gott, der dich sieht. Und wenn man Jesus Christus vertrauen kann, dann sieht dieser Gott voller Barmherzigkeit in den Augen, in deine Augen. Dann schaut Gott mit einem Blick der Gnade, mit einem rettenden, versöhnenden, erlösenden und befreienden Blick. Und das Geheimnisvolle dieses barmherzigen Blickes Gottes ist, dass man nicht nur Gott sieht, sondern auch, dass man sich darin selbst sehen kann. Im Lichte der Barmherzigkeit, gerade im Lichte der Barmherzigkeit Gottes, kann man sehen, wie blind man selbst ist für diese Barmherzigkeit und wie blind man für Gottes Ansichten ist. Man kann im Lichte der Barmherzigkeit seine eigenen Ansichten, seinen eigenen durch Balken verbohrten Blick sehen. Man kann sehen, wie man andere in die Irre führt und zu Fall bringt. Man kann sehen, mit welcher Inkompetenz und Blindheit man an anderen herumdoktert. All das kann man in Gottes Blick sehen und man sieht doch nichts anderes als Barmherzigkeit. Es kann wehtun, seinen eigenen finsteren Blick im Lichte der Barmherzigkeit Gottes zu sehen. Das kann wehtun und doch ist das Heilung. Und doch ist das Heil. Das ist Heilung und Heil für die eigene Unbarmherzigkeit. Die Barmherzigkeit Gottes lässt uns unsere Unbarmherzigkeit sehen. Die Barmherzigkeit Gottes richtet uns einen Blick auf uns selbst und auf unsere Unbarmherzigkeit. Nicht, weil Gott uns strafen will, sondern weil er uns heilen will von unseren verblendeten Ansichten. Gott ist barmherzig. Er lässt uns nicht im Dunkeln tappen. Gott ist barmherzig. Er sieht uns an, er hilft und heilt uns. Und dazu gehört auch, dass Gott unsere eigene Unbarmherzigkeit sichtbar macht. Denn unsere Unbarmherzigkeit ist die Finsternis, die uns und andere ins Verderben führt. In der Sehschule Jesu werden einem die Augen geöffnet für einen selbst. Jesus gibt uns einen Einblick in unser Wesen oder besser vielleicht in unser Unwesen. Wir werden in Frage gestellt, jeder Einzelne. Siehst du, was du tust? Siehst du deine eigene Blindheit in deinem Tun? Jesus fordert uns auf, habt Einsicht, seht es ein, richtet nicht, so werdet ihr nicht gerichtet, verurteilt nicht, so werdet ihr nicht verurteilt, vergebt, so wird euch vergeben. In der Sehschule Jesu werden einem die Augen geöffnet für den anderen. Der andere, ich weiß nicht, ob du dich mal umsehen willst, der andere, den du siehst, der neben dir sitzt und hier im Raum. Dieser andere ist nicht seine falschen Ansichten und er ist auch nicht seine Fehler. Du stehst nicht über ihn und du siehst ihn auch nicht besser, als er sich sieht und schon gar nicht siehst du ihn besser, als Gott ihn sieht. Schau ihn an. Kannst du einsehen, dass du nicht sein Richter sein kannst? Schau ihn dir an. Kannst du einsehen, dass du ihn nicht verurteilen kannst? Weil der andere, den du siehst, der wird von Gott selbst voller Barmherzigkeit angeschaut. Der andere, den du siehst, das ist ein geliebtes Geschöpf Gottes. Der andere, in dessen Augen du vielleicht nur Fehler und Falschheiten siehst, Das ist einer, für den dieser barmherzige Gott jederzeit die Herde von 99 Frommen verlassen würde, um loszustürmen, um Aussicht zu halten, um ihn zu suchen und zu finden und zu retten. Für diesen anderen schaut Gott in die Ferne und er rennt los, wenn er ihn sieht, wie der Vater im Gleichnis vom verlorenen Sohn. Und wer das nicht sieht und wer das nicht sehen kann, wer im anderen nur seine Fehler und falschen Ansichten sieht, der ist eben blind für diesen Gott. Der mag seine Ansichten haben, selbst über Gottes Barmherzigkeit, und ist doch ohne Einsicht und treibt als Blender sein Unwesen in dieser Welt. Ich vermute, dass wir das wahrscheinlich alles schon wissen oder eingesehen haben, weil ich vermute, immerhin dafür haben wir uns diese Balken in unseren Gottesdienstraum gehängt. Deswegen hängen doch diese Balken hier, oder? Dass wir sie nicht aus dem Blick verlieren. Dass wir jedes Mal, wenn wir Gottesdienst feiern, dass wir sie sehen. Ich glaube, diese Balken hängen hier, um uns von unserer Verblendung zu befreien. Das sollen wir doch an diesen Balken sehen, unsere eigene Verblendung. Weil das Kreuz ist doch nichts anderes als das sichtbare Zeichen für die Verblendetheit des Menschen. Also vielleicht auch Zeichen für unsere Verblendung. Ich glaube, das soll man an diesen Balken erkennen, dass das auch meine Balken sind. Ich glaube, diese Balken sollen einen die Augen öffnen für die Barmherzigkeit Gottes. Diese Balken könnten die aus unseren Ansichten ausgetriebenen Balken sein, mit denen Gott uns zeigt, wie er mit unseren Fehlern und mit unserer Verblendung umgeht. Wer Gott sehen will, wer sich selbst sehen will und seinen Nächsten, der schaue ans Kreuz. Weil hier kann man sie mal sehen, meistens übersieht man sie ja. Aber hier kann man sie mal sehen, die eigenen Balken, vielleicht zum allerersten Mal. Wer Gott sehen will, wer sich selbst sehen will und seinen Nächsten, der schaue ans Kreuz. Hier kannst du es sehen, dass das gar nicht mehr deine Balken sind. Das waren die vielleicht mal, aber jetzt sind das gar nicht mehr deine Balken, sondern das sind Christi Balken geworden. Weil so barmherzig ist Gott, dass er, ohne dass ich das Recht durchschaue, meine Verblendung und Unbarmherzigkeit zu seiner Sache macht. Das kann ich am Kreuz sehen, dass Gott dasjenige, was mir an meiner eigenen Unbarmherzigkeit verschlossen ist, schon längst zu seiner Sache gemacht hat. Was man aber auch an diesen Balken sehen kann, ist, dass die Splitter im Auge des anderen wahrscheinlich nicht meine Sache sind, sondern auch Sache dieser Balken, Sache des Kreuzes. Jesus Christus stellt uns in Frage. Er stellt unsere Ansichten in Frage und unseren Durchblick. Er fragt uns, worauf schaust du? Wohin siehst du? Was bestimmt deinen Blick? Was bestimmt deinen Blick auf Gott, auf dich selbst und deinen Nächsten? Sind das noch deine Balken, die deinen Blick bestimmen? Oder sind das schon meine Balken, Christi-Balken? Ist es dein Blendwerkzeug oder ist es mein Heilswerkzeug? Was bestimmt deinen Blick? Ist es deine Unbarmherzigkeit oder Gottes Barmherzigkeit? Jesus Christus ist der Arzt für unsere von Balken verbohrten Blicke. Er heilt unsere Blindheit, indem er unsere Perspektive durchkreuzt. Ich finde, und so scheint es mir, so kann man diesen Text sehen. Wahrscheinlich stehen aber die Chancen gut, dass ich selber blind bin und daher auch keine Blinden führen kann, dass ich selbst den Balken in meinen Augen nicht sehe. Aber bin ich mir sehr gewiss. Ich vermute, dass ich die sogar richtig sehe, dass die Begegnung mit Jesus Christus unsere Sicht und unsere Ansichten verändern kann. Und dafür werden wir jetzt gleich Zeit haben, wenn wir zusammen Abendmahl feiern. Denn im Abendmahl begegnet uns der barmherzige Gott. Und im Abendmahl begegnet uns auch der barmherzige Blick Gottes. Und in diesem Abendmahl, das feiert man ja als Gemeinschaft, da kann es sogar mal gelingen, dass man auch den anderen, die andere, im Licht der Barmherzigkeit Gottes sieht. Vor allem aber, wenn wir Abendmahl feiern, kriegen wir eines zu Gesicht. Wir kriegen denjenigen zu Gesicht, der unsere Blindheit heilt und der uns barmherzig ansieht. Jesus Christus spricht: Wer mich sieht, der sieht den Vater. Amen.
Liebe Gemeinde, wir wollen nun das Abendmahl gemeinsam feiern. Im Brot und Kelch begegnet uns Jesus Christus selbst, als Zeichen seiner Liebe, seiner Gegenwart und seines neuen Bundes mit uns. Alle, die im Vertrauen auf Jesus Christus leben und ihn als ihren Herrn bekennen, sind herzlich eingeladen, an diesem Mahl teilzunehmen. Wir haben jetzt zwei Tische, rechts und links, wo das Abendmahl gefeiert werden darf. Aus eurer Sicht gesehen der linke Tisch, dort gibt es auch glutenfreies Brot. Wir kommen in Gruppen von 10 bis 15 Leuten um die jeweiligen Tische zusammen und werden gemeinsam das Abendmahl feiern. Sobald die erste Gruppe ihr Abendmahl gefeiert hat, dürfen die zurück an ihren Platz gehen und die neue Gruppe darf kommen. Wir machen das so lange, bis jeder, der möchte, Abendmahl gefeiert hat. Am Ende werde ich das Abendmahl mit einem Gebet abschließen. Zu Anfang möchte ich nun die Einsetzungsworte für euch vorlesen. Der Apostel Paulus schreibt im 1. Korintherbrief, Kapitel 11. Der Herr Jesus, in der Nacht, da er verraten wurde, nahm er das Brot, dankte, brach's und sprach: Das ist mein Leib, der für euch gegeben wird. Das tut zu meinem Gedächtnis. Desgleichen nahm er auch den Kelch nach dem Mahl und sprach: Dieser Kelch ist der neue Bund in meinem Blut. Das tut, so oft ihr daraus trinkt, zu meinem Gedächtnis. Denn so oft ihr von diesem Brot esst und aus dem Kelch trinkt, verkündet ihr den Tod des Herrn, bis er kommt. Nun kommt, es ist alles vorbereitet. Schmeckt und seht, wie freundlich der Herr ist. Wohl dem, der ihm vertraut. Ich bete. Herr, wir danken dir für das Abendmahl, das du uns geschenkt hast. Im Brot und im Kelch erkennen wir das Zeichen deines neuen Bundes, deines Leibes für uns gebrochen und deines Blutes für uns vergossen. Herr, wir danken dir dafür, dass wir uns erinnern dürfen an dein Leiden, an deinen Tod und deine siegreiche Auferstehung. In Ehrfurcht treten wir vor dich und preisen dich für den Kampf, den du für uns gekämpft und schon längst gewonnen hast. Wir bekennen unsere Schuld vor dir. Vergib uns die Augenblicke, in denen wir ohne Barmherzigkeit sind, in denen wir die Fehler der anderen größer sehen als unsere eigenen. Herr, reinige unser Herz und leite uns in deiner Liebe. Lass uns mehr und mehr werden wie du, voll Gnade, Wahrheit und Hingabe. Danke für die Freiheit, die du uns täglich neu schenkst. Amen.
Das nächste Lied heißt Oceans. Und ich kann euch jetzt perfektes Zeugnis dafür geben, was dieses Lied bedeutet, weil heute Morgen hat sich vor mir ein Ozean aufgetan namens Du singst jetzt im Gottesdienst. Und ich wurde auch gerade schon während einem Lied von einer Welle gleich hinweggespült, einer Welle namens Emotionen. Und ich kann euch nur einladen, mit mir jetzt auf das Wasser zu treten und eure Augen auf Jesus zu richten. Steht gerne auf, tretet auf die Wellen. Und es hat viel mit Mut zu tun. Ja, kommt mit uns zu Jesus. Feet may fail.
Wir sind am Ende des Gottesdienstes angekommen und ich habe noch eine Sache zu sagen. Für alle Kleingruppenleiter, die heute hier sind, geht es in 10 Minuten schon weiter zu einer kurzen Besprechung, wahrscheinlich im Aquarium, oder? Super, gut. Dann steht alle auf nochmal, ein letztes Mal, und wir bitten um den Segen unseres Gottes. Der Herr segne dich und behüte dich. Der Herr lasse sein Angesicht leuchten über dir und sei dir gnädig. Der Herr erhebe sein Angesicht über dich und gebe dir seinen Frieden. So segne dich der dreieine Gott, der Vater, der Sohn und der Heilige Geist. Amen. Schönen Sonntag.